Backspin. Schön, dass ihr wieder dabei seid beim neuen Backspin-Podcast. Mein Name ist Nico, bei mir sind die drei heiligen Könige der Backspin-Online-Redaktion.
Kevin.
Moin.
Moin, Peter.
Und Yannick. Moin.
Da, ich habe gehofft, dass er auch noch Moin sagt. Dann wärst du Moin, Kevin. Moin, Peter. Moin, Yannick. Stammtisch heißt, wir haben ein Thema, oder genau genommen muss man an dieser Stelle ehrlich sagen, ich bin hier ja der durch die Gegend rast gerade. Ihr habt ein Thema mitgebracht und habt gesagt, wir müssen unbedingt mal über was sprechen, was in Deutschland in den letzten Wochen so ein kleines bisschen schon Thema geworden ist, weil ihr noch ein paar neue Erkenntnisse dazu habt. Peter, was ist das Thema?
Unser Thema ist Streaming und wie die Streaming-Plattformen gerade arbeiten, was verändert wurde, eben auch vom Bundesverband der deutschen Musikindustrie. Was hat sich verändert in puncto Goldregulierung? Der deutsche oder der Erfolg deutschen Raps hängt auch gerade stark davon ab, dass der Streamingmarkt wächst. Und sobald da was verändert wird, wirkt sich das eben auch direkt darauf aus, wie viel Erfolg die Protagonisten unserer deutschen Rap-Szene haben.
Aufhänger des Ganzen, warum es dann zur Diskussion geworden ist, ist die Erhöhung, ne, der
also,
Zahlen?
Mittlerweile wird eine abgesetzte Einheit als Premium-Stream quasi nur noch halb so wertig angesehen wie im Vorhinein. Sprich, um es mal anschaulich zu machen, man brauchte vor einem Monat ist es, glaube ich, jetzt?
6. April ist, glaube ich, der Schnitt.
Okay, also vor ungefähr 2 Monaten wurde es hochgesetzt. Davor konnte man theoretisch als deutscher Rapper, wenn man seinen Song nur auf einer Streaming-Plattform veröffentlicht, mit diesem Song Single Gold gehen, wenn man 20 Millionen Streams erreicht hat. Mittlerweile ist die Wertigkeit eines Streams nur noch halb so hoch. Das heißt, für eine goldene Schallplatte braucht man jetzt 40 Millionen Streams und theoretisch ja auch, um eine Einheit abzusetzen, die doppelten Streams.
Genau, früher waren 100 Premium-Streams eine abgesetzte Einheit, zum Beispiel iTunes. Jetzt sind es 200 Streams von Premium-Nutzern, die Einkauf gleichsetzen.
Ganz wichtig dazu noch, es ist jetzt kein neues Thema für die Leute, die sich mit Hip-Hop-Journalismus oder vielleicht auch mit den Kollegen von hiphop.de oder so oder mit Falk beschäftigen, die werden das Thema schon gesehen oder gehört haben. Fasst mal ein kleines bisschen zusammen, was bei denen so der Konsens war, worum es da ging.
Aria hat sich mit Toxic in dem hiphop.de-Format 7000 Grad unterhalten und da kam dieses Thema auf und dahinter wurde dann vermutet, dass durch diese Änderung im Grunde nur Deutschrap geschadet wird oder dass es für Deutschrap die massivsten Veränderungen bedeutet. Darauf wiederin hat Falk in seinem Podcast mit Jule geantwortet und hat das für etwas verschwörungstheoretisch gehalten, dass damit jetzt explizit Deutschrap geschadet wird, weil davon ja auch andere Künstler Nachteile ertragen, die aus anderen Genres kommen, weil für die diese Regelung ja ebenso gilt. Und dann hat Aria nochmal klargestellt, warum er der Meinung ist, dass klar Deutschrap damit geschadet wird. Das war der neueste Stand.
Dass wir hier sitzen, hat aber den Grund, dass ihr ja offensichtlich noch eine weitere Ebene da drin seht. Ne? Also ich habe auch das alles so ein bisschen mitgekriegt. Ich war in den USA unterwegs. Hab da aber versucht, das so ein kleines bisschen mitzuschneiden, was da passiert ist. Kann die Punkte und Ansätze verstehen, hab aber auch noch so 2, 3 kleine Aspekte dazu, die ich nachher noch mit in die Runde reinwerfen will. Aber da ich gesehen habe, dass ihr hier euch erfreulicherweise fleißig vorbereitet habt, gibt es Fakten, gibt es Dinge, die ihr dazu erstmal vielleicht mit auf den Tisch legen wollt, warum es noch einen weiteren Aspekt gibt, über den man reden müsste? Stille.
Also
du machst Winker.
Ja, Yannick hat ja auch schon im Vorfeld gesagt, dass er gerne den Markt gerne ein bisschen mehr beleuchten
genau,
würde.
Genau, also was mich da an dieser ganzen Diskussion rund um, ist es jetzt an eine Maßnahme, die Deutschrap besonders hart trifft und wie kann man das mit anderen Genres vergleichen im Streamingmarkt, finde ich prinzipiell irgendwo gar nicht so wichtig, weil die Regulierung, die da stattfindet, ja nicht aus dem Grunde passiert, dass da irgendwie ein Auge auf irgendwelche bestimmten Musikstile oder bestimmte erfolgreiche Künstler geworfen wird, sondern dass da einfach eine ganz simple Anpassung an den Markt stattfindet. Weil wenn man sich mal die Zahlen anschaut, dann ist zum letzten Mal Streaming reguliert worden für diese Wertigkeit im Jahr 2014 und da war der Streamingmarkt im Verhältnis zum Jahr 2018 noch,
in den Kinderschuhen.
Noch komplett anders. Also es ist ja so, dass diese große Welle mit dem Jahr 2014 angefangen hat. So im Jahr 2013 waren noch 9% Musikmarktanteil durch Streaming bestimmt. Mittlerweile sind es fast 50%, Tendenz steigend. Und dann ist klar, dass man irgendwann eine Regulierung vornehmen muss. Das findet ja im physischen Markt genauso statt. Zumindest bei der Vergabe von Gold- und Platin-Awards durch den Bundesverband der Musikindustrie. Worum es ja im Prinzip auch maßgeblich hier geht, weil die gestreamten Songs kann ja keinem dem Künstler nehmen. Und was Spotify den ausschenkt, so an Tantiemen, das ist ja auch unverändert. Es geht ja im Prinzip nur um die Wertschätzung der Musik innerhalb der Industrie und dem Bild, das nach außen transportiert wird.
Auch die Verhältnismäßigkeit der Wertschöpfung am Ende, oder? Also de facto, was ist eigentlich, also wie viel Geld hat jemand dafür ausgegeben, dass er Musik hört? Was ja eh durch Streaming, durch den Mix unheimlich schwierig wird. Und wie oft wurde es konsumiert? Welche Wertigkeit hat es? Warum? Was sagt die Auszeichnung aus? Weil ich finde nämlich eh schon schwierig, Streaming mit physischen Verkäufen.
Finde ich auch super schwierig.
Ja. Eigentlich wäre mein Ansatz schon, du sagst, es gibt ein Streaming-Gold oder es gibt ein physisches Gold und nicht den Mix daraus zu machen. Das wäre wie, keine Ahnung, Ultimate, FIFA Ultimate Gold 3, Gold 2, Gold 1 Stufe oder sowas alles. Denn wenn man sich, keine Ahnung, anguckt, wenn früher 100.000 Platten verkauft wurden und jeder hat das Album 20 Mal gehört, dann ist jeder Song Streaming Gold auf einem Album, das früher verkauft wurde. Und heute ist Streaming Gold so einfach. Und ich meine auch die Tatsache, so Kleinigkeiten wie ein Kollege-Album oder ein JBG kommt, da sind, keine Ahnung, 18 Songs drauf und davon sind 16 in den Top 100. Diese Fakten vermischen ja eigentlich die komplette Wertigkeit der einzelnen Möglichkeiten von Konsum von Musik.
Und wenn du dir dann mal anschaust, mit welchem Durcheinander zum Beispiel auch Alben in ihrer Berechnung für solche Auszeichnungen nochmal berücksichtigt werden. Das ist ja auch absolutes Chaos. Also da ist so eine Formel im Hintergrund, wo dann die zehn meistgestreamten Songs des Albums halt addiert werden und dann durch den Faktor 2000 geteilt werden.
Also die zwei meistgestreamten
Songs.
Ja, das hast du gerade, glaube ich, vergessen. Die werden erstmal ausgenommen.
Ja, stimmt.
Also die zwei meistgestreamtesten Songs eines Albums werden ausgenommen erstmal und die restlichen werden addiert, die restlichen Plays. Und dann werden die zwei ausgenommenen, der Durchschnittswert der beiden ausgenommenen Songs wird mit einem Faktor, der ehemals 1000:1 war und jetzt 2000:1 ist, dazu gerechnet.
Genau.
Ein bisschen kompliziert.
Ihr seid gut informiert, das gefällt mir gut.
Ja.
Ich habe mir mal Waldorf Astoria im Fahrstuhl runter nach einem Interview von Bushido mal erklären lassen, wie viel Geld er verdient an jedem Stream, der stattfindet und so. Und die Formel war schon recht komplex. Insofern, ich meine,
war er denn zufrieden?
Nee. Aber das ist, glaube ich, ein generelles Problem. Da sind wir bei der Problematik der gesamten Wertschöpfung, ne? Was eine Platte früher gekostet hat, was es wert war, wie viel der Künstler davon gekriegt hat, was Streaming heute. Ich glaube, es wird schon besser, allein aufgrund der großen Streaming-Zahlen. Und ich bin auch dann der vollen Ansicht, dass die Regulierung oder sagen wir so das Einordnen, das richtige Einordnen von einem Stream, sagen wir mal so, dass das sinnvoll ist.
Ja.
Aber ich kann auch verstehen, dass Aria und Toxic darin einen kleinen Angriff oder den Grund darin sehen, dass Hip-Hop dazu durchdreht. Also
definitiv jedem Rapper faktisch schwerer gemacht, eine Goldene zu bekommen. Aber da geht es eben immer wieder bei dieser Hürde, ab wann ist eine Single eine Gold-Single? Man muss eben auch dazu sagen, 2015 gab es knapp 20 Milliarden Streams in Deutschland, wobei das sind jetzt 20 Premium- und Nicht-Premium-Streams und das waren 2016 schon 36. Also fast das Doppelte. Und dann ist es auch okay, dass wir doppelt so viele Streams auf einmal brauchen, um Gold zu gehen.
Aber dann sind wir doch jetzt bei, also du redest von 2016, wie sieht es dann 2017 aus, wo ja wirklich dann erst...
Da gibt es noch nicht die aktuellen Berichte vom Verband.
Das ist ja...
Ja, aber also ich verstehe den Gedanken dahinter natürlich auch, ne, weil also Deutschrap ist das meistgestreamteste Musikgenre in Deutschland. Klar, schade dem, dass da am meisten, dass die ganze Initiative dann auch noch vom Bundesverband für Musik und Industrie ausgeht, der auch den Echo ehemals.
Du meinst ihn nicht ganz so gut zu sprechen, eventuell.
Ja, das schlechte Timing.
Also, halt ich sag mal, so.
Aber das war davor.
Das Verhältnis.
Die Entscheidung über Streaming-Anhebung war
muss
vor.
Muss davor getroffen, also das wird ja nicht innerhalb von Wochen übers Knie gebrochen. Das muss ja davor schon beschlossen werden.
Genau, es wirkt nach außen hin natürlich schon ein bisschen Deutschrap und die Beziehung zu dieser Institution ein bisschen schwierig. Aber vom Ding her, das ist nämlich auch das Einzige, was mich daran triggert, an dieser Diskussion, ist, dass ich das vollkommen okay finde, dass das angepasst wurde, weil es für mich, also dieser Goldhagel für Deutschrap, klar freut mich das, so als Teil dieser Szene und auch irgendwie als Fan dieser Szene. Aber ich habe es als komplett inflationär betrachtet und Streaming geht so durch die Decke und wie ihr schon gesagt habt, 2014 die letzte Anpassung. Und in Zeiten, in denen Rapper Fans danach fragen, einen Song über Nacht laufen zu lassen auf Dauerschleife, das ist...
Ja, man sehe nur den Erfolg von Olexesh's Magisch oder sowas an, wo ja die Promokampagne eine Woche darauf ausgelegt war, durch Streaming erstmal Gold zu gehen und auf 1 zu charten, was ja auch funktioniert hat. Also weil die Marketingkampagne war ja, schaffen wir es in einer Woche Gold zu gehen, streamt so viele könnt. Und ja, das ist ja...
Aber ich meine, ganz ehrlich, auf der anderen Seite...
den Markt für sich entdecken und,
genau, und das ist aber auch Deutschrap.
Das ist ganz normal.
Hürden bekommen und einfach überwinden.
Ja, und auch einfach die Lücke sehen im System und signallos für sich ausnutzen. Ja. Es ist auf der anderen Seite, wenn man sich dann Gesamtrap in Deutschland anwählt, von der Entwicklung her ein bisschen schade, was ich finde. Es geht schon mit Chartplatzierungen von früher los, die dann noch eine größere Wertung haben. Und du weißt, keine Ahnung, dass so Leute wie Kreuzfeld und Jakob mit ihrem Album auf Platz, ich werfe jetzt keine Ahnung, 27 oder 51 in den Charts platziert worden sind. Etwas, was total irrelevant ist für jeden Wikipedia-Eintrag. Man aber weiß, dass sie 50.000 Platten verkauft haben über Zeit.
Ja.
Und wer stellt dir mal vor, Kreuzfeld und Jakob 2018, Zeitgeist und sowas alles, hätten dann auch mit jedem zweiten Song Gold gekriegt. Also ich habe in meiner Generation schon so 50 Hits gefühlt im Deutschen.
Auf was ist Trettmann gechartet mit DIY? 13 oder 27?
13 meine ich.
Das war eigentlich auch total unverhältnismäßig, aber sie haben halt alles über ihren eigenen Shop verkauft.
Ja, das hängt aber. Ja. Vielleicht
also sind nur Streaming gechartet. Aber es ist ja so... wirklich, wer was wie viel verkauft hat, das wird ja nicht komplett erfasst
aber das in Deutschland.
Das ist einfach keine Punkt, faire Betrachtung.
Ein anderer Punkt, den ich meine, dass einfach es früher für Künstler aus dem Deutschrap auch einfach schwieriger war, die Auszeichnung dafür zu bekommen, also diese, dass es ein Riesenerfolg ist. Freundeskreis waren, glaube ich, die ersten, die mal eine goldene mit Anna, glaube ich, gekriegt haben. Und Esperanto, das Album ist auch mal Gold gegangen und dann ist Bambule irgendwann mal Gold gegangen und das sind alles so Sachen, die über Jahre entstanden sind. Und ich bin 2 Wochen in den USA und also da war es jetzt nicht, aber Anfang Januar war ich 3 Wochen auch in der Welt unterwegs und komme wieder und ich höre von 8, 9 Goldauszeichnungen und ich denke mir, alter Schwede.
Ja, ich habe mal durchgezählt, wir haben halt in den letzten 2 Jahren allein auf dem Single-Markt in Deutschrap waren es um die 40 Awards.
Dicker.
Was halt schon Wahnsinn ist. Und dann sieht man aber in der Relation dazu die Alben, die es geschafft haben. Und das waren jetzt von den 2017 releaseden Alben, waren es halt JBG3, so Instant Gold gegangen durch den Vorverkauf. Materia mit Roswell, Raff mit Anthrazit und Savage und Sido mit Royal Bunker. Und wenn man großzügig ist und das ein bisschen nach außen aufmacht, dann noch Kraftklub mit Keine Nacht für Niemand. Und das war's. Und das ist ja, das sind die Player, mit denen man davon ausgehen kann, so, da geht auch Gold durch Verkaufen, durch Plattenumsatz.
Da stimmt dann auch noch das gesunde Verhältnis.
Genau.
Das gesunde Verhältnis zu den Zahlen.
Weil es eben da durch diese gesonderte Regelung anders berechnet wird und auch noch verhältnismäßig berechnet wird, dadurch, dass eben das Gesamtbild angesehen wird und nicht nur der eine Song, der gestreamt wird und meinetwegen der Hit, sei es im Falle von Bowser, was du Liebe nennst, Wenn der nicht rausgerechnet werden würde in der Albumauszeichnung, dann wäre diese Platte anhand des Streams dieses einen Songs ja schon Gold. Mhm. Wahrscheinlich sogar Platin.
Ja, das stimmt.
Nur selbst wenn die Platte an sich nicht gehört worden wäre, nur weil der Song darauf ist.
Das war doch jetzt auch die Diskussion in den Staaten, oder nicht?
Genau. Da ist ein Post Malone ist Platin gegangen zur Albumveröffentlichung, weil er Rockstar halt vorher veröffentlicht hat und damit die Milliarde Streams auch geknackt hat und damit dann schon quasi die Platin-Platte wusste er schon, dass er sie bekommt, Wochen bevor das Album veröffentlicht wurde. Für das Album.
Ja, es schreit ja nach Regulierung einfach.
Genau. Am Ende
doch. Bisschen wie bei Drake auch mit One Dance und dem dazugehörigen Album Views. Ja. Da gab es auch eben das Thema.
In den Staaten generell, also da ist es eigentlich, die sind uns ein paar Schritte voraus, was auch die Diskussion angeht. Da gab es im letzten Jahr auch bezüglich Rockstar von Post Malone die Diskussion, weil das Label Republic den Song hochgeladen hat auf YouTube. Nur mit der Hook. 4-5 Minuten lang nur die Hook von Rockstar und in den Staaten zählt YouTube schon mit in die Charts rein. Das wird ja hier diskutiert.
Wollte ich gerade sagen, in Deutschland noch nicht, ne?
Genau, sie haben jetzt ihre eigenen Charts, glaube ich, Musik-Stream-Charts.
Ja. Übrigens auch von Deutschrap komplett wegreguliert.
Genau, ja, eben zusammen mit Google Play läuft das.
Deutschrap-Videos regulieren auf jeden Fall den Schulhof, aber da wurde diskutiert, ob das jetzt schon chartrelevant ist, nur die Hook, weil das halt super viele Aufrufe bekommen hat. Und dadurch haben sie, glaube ich, schon Gold geholt oder so. Oder Nummer 1 in den Billboards, irgendwie sowas. Das war auf jeden Fall krass.
Was ist denn mit Radio Plays eigentlich? Die werden nirgendwo einberechnet, ne?
Nee. Nein. Die haben ihre gesonderten Charts als Airplay-Charts und
genau.
Das war's. Also das ist die einzige.
Genau, du kannst überall im Radio laufen, bekommst trotzdem
ja, ich hab,
Gold davon.
Ich habe die Airplay-Charts auch vor kurzem mal, ich habe sie mir mal angeguckt, die Top 20. Habe ich letztens auch mit Namika drüber gesprochen. Und die abgeglichen mit den GfK-Charts und da deckt sich nada. Also ja. Sehr, sehr, sehr wenig. Also das Radio ist noch lange nicht, also ist natürlich nicht an dem Punkt, wo es sich an den wirklich verkauften Einheiten hier in Deutschland orientiert oder an dem Konsum. Zweifel
kannst du es auch nicht mit einbeziehen, weil es ja eine bewusste Steuerung durch Dritte ist, welches Song gespielt wird.
Ja, es wird ja auch kuratiert. So. Es gibt
genau,
natürlich Redaktion.
Der individuelle Hörer, der dann dafür sorgt, dass sein Song ein paar Mal läuft, der ist dann schon besser zu messen. Aber wie du schon beschreibst, wenn nachts Leute magisch 24 Stunden...
Wenn du das 7 Stunden durchlaufen lässt und dann läuft das ne 20 Mal der Stunde und schon ein paar Streams zusammen.
Ja, also kann man sich ja schnell ausrechnen, ne? Wie viel, also 31 Sekunden brauchst du, klar, aber wenn du es nachts laufen lässt, dann hast du einen Song,
kannst du
einen Song
skippen, Repeat, ja.
Aber dann sagst du, sagen wir halt 3 Minuten ein Song, 8 Stunden Schlaf, so, und dann lässt sich ja ausrechnen, wie viele Einheiten eine einzelne Person machen kann und dann wie viel wiederum 5000 Personen. Ich glaube, ich habe das schon ausgerechnet.
160 pro Nacht?
Ich glaube,
Person.
Genau, 160 Einheiten pro Nase kann man generieren und wenn du dann, sagen wir mal, 5000 Leute hast, dann geht das schnell. Aber es gibt auch Regulierungen. Das Thema war schon vor 2 Jahren, habe ich einen Artikel, also ich habe einen Artikel von vor 2 Jahren in der Süddeutschen jetzt gefunden, wo ein Sprecher von Spotify bestätigt, dass es sowas natürlich gibt und dass sie sich bei ein paar tausend Leuten, die über Nacht lang einen Song durch Schleife laufen lassen, so noch keine Gedanken machen. Aber sobald es in die mehreren Tausenden geht von Personen, die das machen, dann haben die da schon einen Finger drauf. Aber wirklich bei so kleineren Zahlen, 5.000, 6.000 Leute, die das machen, da fällt das nicht auf.
Ja.
Das fällt darunter. Das geht dann wirklich um Bots, die man kaufen kann, was man ja auch immer noch kann. Man kann Stream kaufen, so Spotify-Streams. Auch Follower kann man kaufen mit fadenscheinigen Bot-Firmen. Und Spotify versucht das immer zu regulieren, aber natürlich sind die Bots schneller als Spotify, wie das immer so ist. Und deswegen
ist Deutschrap auch schneller als Spotify ist.
Ja. Seid ihr denn aber eigentlich Team, nennen wir mal Team Hip-Hop oder Team Aria oder Team Falk?
Ich bin dazwischen irgendwo, weil Aria mit allem, was er sagt, im Grunde recht hat. Nur unterschreibe ich nicht, dass damit Deutschrap gezielt geschwächt, obwohl doch, kann sein, aber ich bin einfach der Meinung, dass diese Regulierung der Streams richtig war und auch einfach nötig war und auch nicht erst jetzt, sondern eigentlich schon vor 1-2 Jahren. Aber es total unabsehbar war, wie sich dieser Streaming-Markt entwickelt. Also ich das einzig Kritische sehe ich eigentlich an dieser ein bisschen rosaroten Hip-Hop-Brille.
Genau, ja. das ist mein Hauptproblem und eigentlich auch das Größte, also ja, das ist das größte
ähnlich
Problem,
so wie damals, als Sido gesagt hat, dass man nichts Kritisches über Deutschrap sagen dürfe, weil man damit der Kultur schadet oder dem ja, Genre schadet.
An dem Punkt, an dem man sich selber vielleicht als Genre in diesem gesamten Markt als zu sehr selbst in die Opferrolle drängt. Ja. Denn an dem Punkt, und das ist ja auch schon mal wieder Wahnsinn, an dem Deutschland den zweitgrößten Streaming-Markt der Welt hat, noch vor Great Britain, vor China, vor Frankreich und so weiter und so fort, da sind das natürlich Zahlen, da ist natürlich Deutschrap Vorreiter im Moment, was die, keine Ahnung, 7, 8 größten Künstler angeht, aber ansonsten betrifft es ja wahnsinnig viele Leute und auch dieses Argument rund um Helene Fischer greift da ja auch nicht wirklich, weil diese Frau, die hat zwar mit ihrem Album knapp 3 Millionen Einheiten umgesetzt, hat aber in ihrer gesamten Karriere nur 2 Gold-Singles gemacht und halt Atemlos, so. Und der ist auch über Jahre, also der hat seine Diamantauszeichnung nicht wie Bowser jetzt zum Beispiel in 5 Monaten oder so gemacht, sondern dieser Atemlos-Song, der hat halt tatsächlich 1,5, fast 2 Jahre gebraucht, um seine Diamantauszeichnung zu bekommen. Und da fehlt dann ja schon mal eine Verhältnismäßigkeit, irgendwie so, was du Liebe nennst, hat gerade so einmal die Hype-Welle mitgenommen, zack, Diamant mitgenommen und ein Atemlos
hält sich wahrscheinlich alle 3 Monate Gold mal.
Hält sich so 2 Jahre lang und bekommt dann nach 2 Jahren eben seine Diamantauszeichnung für einen Song, der wahrscheinlich jetzt mal jugendkulturell ausgenommen in der Gesellschaft irgendwie sogar noch einen größeren Impact hatte als ein Was du Liebe nennst.
Ja, und wenn man halt auch schaut, ne, wer da angesprochen wird überhaupt, die, also wir haben uns ja auch in so ein Factsheet von Musikindustrie.de eingelesen und ab 50 plus, das ist das Alter, das die meisten CDs kauft, also physische Tonträger. Und ich glaube, dass Helene da auch ein paar anspricht, die ihre CDs kaufen. Und das Alter, in dem am meisten gestreamt wird, ist 20 bis 29. Also Stand 2016, also Premium-Streams. Ich rede nicht von kostenlosen, sondern von Premium-Streams. Und da wird viel Deutschrap dabei sein.
Auf jeden Fall.
Ich denke auch, man muss bei der ganzen Diskussion jetzt einfach mal die nächsten 2 Jahre abwarten und dann gucken, wie viele Goldene wurden jetzt vergeben. Und dass diese Regulierung jetzt eben vielleicht, sagen wir mal, 3 Monate zu spät kam, vielleicht ein halbes Jahr, tut deswegen genau jetzt gerade so weh, weil wir uns gerade jetzt daran in Anführungszeichen gewöhnt haben, dass gerade viele kamen und deswegen wirkt der Einschnitt jetzt so stark.
Mhm.
Und es ist ja auch erstmal so, die Ansage von wegen Streams zählt noch halb so viel, darf man ja nicht damit gleichsetzen, es ist doppelt so schwer, eine goldene Schallplatte zu kriegen. Und es wird ja auch niemandem was weggenommen, also an Geld oder finanziellen Mitteln, sondern die Zahlen bleiben ja gleich, nur eben die Auszeichnung in Form der goldenen Schallplatte.
Aria sagt ja auch, dass es besonders den Künstlern wehtut, die jetzt gerade kurz vor einer goldenen sind, die durch diesen Stichtag, den 6. April, halt betroffen sind. Er nennt da, glaube ich, zum Beispiel Acker außer Kontrolle mit Bones, mit Jim Beam und Waddy.
Ja.
Und dass sie halt kurz vor 20 Millionen Streams steht, weil meine Güte, so eine Regulierung muss halt an einem bestimmten Tag durchgeführt werden.
Ich hab da noch einen ganz anderen.
Und da fehlt halt.
Kannst du als Ziel gerade stehen, noch hier in Reihen winken und sagen, und jetzt?
Mhm. Nee, aber ich hab da noch einen ganz anderen, den das auch erwischt.
Ja?
Roos.
Oh, ist er auch kurz davor?
Das Ding hat auch auf jeden Fall über 10 Millionen Streams.
Die Nummer mit Motrip, die kam noch raus. Schwachsinn? Die war auch eigentlich mal weit vor
April
raus.
Ja,
aber im März.
Ja, deswegen, der ist aber auf dem Weg.
Die zählt ja nicht die Veröffentlichung ab jetzt.
So. Ab den 6. April haben die Streams die halbe Wertigkeit.
Ach, okay, ich hätte gedacht, das betrifft alle Releases, die davor veröffentlicht wurden.
Nee.
Okay.
Das heißt also, dass er gedanklich auch schon auf dem Weg zu seiner ersten eigenen goldenen Scheibe war.
Mhm.
Und dann kommt diese Regulierung. Und er ist ja logischerweise auf Kriegsfuß mit allem anderen, auch Echo und sowas alles gewesen. Mhm. Und dann kommt noch das dazu. Ist doch klar, dass hiphop.de dann natürlich auch
das blöd findet.
Noch blöder findet. So. Ja. Was ja auch irgendwie schade wäre. Stell dir mal vor, Roos kriegt Gold für einen Song.
Ja. Also ich würde mich auch feiern, wenn ich Gold bekomme für irgendwas.
Scheiße, aber irgendwie.
Und das würde mich auch ärgern. Ne?
Ja, genau. Das ist der Punkt. Das ist irgendwie, da bin ich eigentlich auch, ich weiß auch nicht genau, wo ich bin. So. Also, weil ich sehe das auch schon, ich habe schon das Gefühl, dass da in den Musik,
ich sag also
Verwaltungsgremien, man schon überlegt, hey, irgendwie müssen wir dafür sorgen, dass diese Übermacht von Deutschrap irgendwo reguliert wird.
Ja, sonst
machen die
ja
alles
kaputt. Ich weiß auch nicht, ob das jetzt die richtige Regulierung ist, einfach alles zu verdoppeln. So, ja, ich weiß nicht, ob das gesunde Maß ist.
Das Ding ist, in ein paar Jahren muss das ja so oder so schon wieder nachreguliert werden, weil die Leute, die jetzt als neue Konsumenten den Musikmarkt betreten, das sind Jugendliche ab 15, 16 Jahren, die mit ihrer Kaufkraft da einwirken. Und das sind Jugendliche, die, ich sag mal, zu großen Teilen, wenn man sich die Genreverteilung Streaming anschaut, die du uns ja vor ein paar Wochen mal geschickt hast, zu sehr großen Teilen Deutschrap-Hörer und zum anderen Streaming-Nutzer. Weil die Leute, die jetzt anfangen, Musik zu hören und aktiv zu konsumieren und zu kaufen, beziehungsweise Geld in Musik zu investieren, die werden nicht hier zu Groove City oder so gehen und sich Vinyl kaufen, sondern die werden sich einen Streaming-Account machen. Als 14-, 15-Jährige. Und der Markt wächst ja jetzt über die nächsten Jahre kontinuierlich, weil ja jedes Jahr neue Kunden dazukommen, die sich nur auf diesen Markt erstmal fokussieren werden oder primär auf diesen Markt. Das heißt, in ein paar Jahren sind diese 40 Millionen Streams deswegen schon nicht mehr so relevant, wie sie es jetzt sind für eine goldene Schallplatte, weil einfach das Verhältnis von Musikkonsumenten, die nur durch Streaming konsumieren, kontinuierlich sehr, sehr krass weiter wächst.
Und wenn du mit deinem ersten Handyvertrag direkt die Option dazu bekommst, umsonst streamen zu können,
ja, genau. Dann ist es sowieso.
Also ohne Datenvolumen zu verbrauchen, dann, das sind alles sehr, sehr viele Vorteile, die das Streaming bietet, auch auf Künstlerseite einfach. Man kann da relativ leicht seine Vorteile rausschöpfen. Alle haben erst abgekotzt, dass die Ausschüttung so gering ist, die wahrscheinlich auch immer noch zu gering ist für Künstler vielleicht. Aber mittlerweile ist halt.
Sieht man oft Rapper vorm Spotify-Logo posen.
Genau, oder am Kotti die Hauswand runterhängen. So.
Ja, es ist im Prinzip ja so, dass rein theoretisch jede Jugendkultur dieselbe gute Chance hat, am Streamingmarkt zu partizipieren. So. es ist nun mal einfach gerade der Fakt, dass Hip-Hop gerade die größte Jugendkultur ist und wahrscheinlich auch noch über sehr viele Jahre bleiben wird. Und dann muss man halt jetzt abwarten, wie die Leute, die jetzt eben jugendlich sind und so krass den Streaming-Markt mitprägen, wie das in Jahren passiert, wie das in ein paar Jahren aussieht, und dann regen sich vielleicht dann andere Genres auf, wenn es hochgerechnet wird, weil dann da eine nochmal wieder größere Kaufkraft irgendwie stattfindet am Markt.
Ja. Ich glaube, Deutschrap kann sich einfach da wieder auf die Fahne schreiben, was man ja nie vergessen darf.
Feld der Ober zu haben.
Ja, genau, worum es mir eigentlich immer darum geht, nicht versuchen anzupassen und dann das, da bin ich ein bisschen nicht mal Aria, nicht rumzumaulen und zu meckern, oh, guck mal, die wollen uns irgendwas wegnehmen oder so. Fick den Markt, Alter. Und wenn der Markt sagt, wir brauchen 40 Millionen Streams für einen Scheiß, dann holen wir uns einfach 40 Millionen Streams.
Egal wie, so. Das ist halt Deutschrap.
Was wird Philipp Poisel oder Pur oder wie sie alle heißen, wird
Poisel.
Das? Ja, genau, das werden sie alle nicht schaffen.
Eben, und da haben wir dann wieder diese großartige Magisch-Strategie, zu sagen, ihr kriegt eine Albumankündigung, wenn ihr das Ding auf die Goldebene hebt, so oder so, dann wird halt einfach mal der Markt ausgetrickst, natürlich.
Und dann kannst du
machst nicht du auch 40, dann machst du auch 40 Millionen Streams, das ist kein Problem. So, die Fanbases wachsen überall in irrsinnigem Ausmaß, siehe Capital Bra, der einfach in
wie du das eher im Namen mitgerollt hast gerade. Ich sag Capital Bra und du sagst Capital. Ich kann das. Große
Scherz. Aber da mal zu schauen, so wie sich auch seine Social Media Kanäle entwickelt haben. Der hat den größten Kickstarter im deutschen Instagram Markt hingelegt. Ich glaube seit es Instagram in Deutschland gibt. So, also den schnellsten Wachstum eines Accounts in diesem Ausmaß.
Krass, aber es ist ja auch unmenschlich schnell bei ihm. Also
genau.
Ich erinnere mich, wie ich ihn bei Rap am Mittwoch so entdeckt habe, ne, und verfolgt habe, und auf zwei Jahre später, so. Machst kurz die Augen zu, nur noch Gucci.
Ist übrigens auch Gold mittlerweile.
Ja.
Neymar auch schon?
Ja, die stehen kurz davor, wenn es die Regeln nicht geben würde.
Achso, aber die werden sich unter die 40 holen.
Da ist von auszugehen.
Das ist übrigens echt ein krasser Song, muss ich sagen.
Also leider, ich fand leider beide auch bisher nicht so gelungen, wie sie hätten sein können.
Oh, ich find's gut.
Ich finde die Tupac-Line unfassbar.
Ja, aber es ist interessant, genau. Aber
das Thema. Der Song ist auch nicht. Aber das ist auch so ein Punkt.
That's another meeting.
Wir haben vorhin schon einen Podcast aufgenommen zum neuen Jizzes-Album. Da gab es ja auch schon die Theorie, die auch andere Leute aus der, ich sag mal, Deutschrap-Journalisten-Szene so vertreten. Johann Vogt hat das zum Beispiel sehr treffend mal auf einen Tweet runtergebrochen, dass der qualitative Peak von Deutschrap im Moment scheinbar so bei 2016, 2017 war, was den aktuellen Sound angeht. Und das ist etwas, was ich auf jeden Fall unterschreibe.
Nee, denn wenn wir uns über Deutschrap und Sound und Peaks unterhalten,
ja.
Dicker, dann ganz ernsthaft, dann muss Deutschrap aufhören, versuchen zu klingen wie Frankreich und Amerika. Dann kann man über einen individuellen Sound reden. Das ist einfach nur ein Trend, den ich gucke und den ich sehe. Und mir geht es gar nicht darum, das jetzt komplett zu verteufeln. Es tut manchmal weh und es ist schade, wenn du, keine Ahnung, irgendwas Französisches hörst oder einen amerikanischen Song hörst und ich jetzt das letzte Mal kein Unforgettable und dann hörst du das vom Deutschen, dass die kleine Tina, die 15-Jährige, das vielleicht nicht fühlt oder nicht ahnt oder was auch immer. Das ist dann halt die Kunst des Marktes und auch Hip-Hop, dass halt der Rapper auch da gefuchst genug ist, dass er ein Business draus macht. Aber dieses über den Sound einer Szene zu sprechen.
Ich meine auch so, dieser
da bin ich nicht bei Johann. Also das ist mir zu sehr, dass jeder Künstler individuell so ein krasses Musikgenie ist. Also bei aller Liebe.
Klar. Aber dieser ganze Trap-Zug, sag ich mal, ne, der hat ja vor anderthalb Jahren, zwei Jahren noch mehr Spaß gemacht als jetzt, sag ich mal. Weil es etwas Neues war.
Und ja,
ich glaube einfach, dass wir uns da gerade, also jeder, hör dir mal die Modus Mio Playlist an.
Ja, und weißt du,
da sind 60 Songs, die identisch klingen.
Genau, das hab ich ja schon vor, das habe ich erzählt ja häufiger. Ich glaube, letztes Jahr im Herbst oder im Winter habe ich das mal gemacht, da war ich auf irgendeiner dieser Playlisten bei irgendeinem Hersteller, Streaming-Anbieter. Und ich war hart abgeturnt und da waren super Namen dazwischen. Und ich habe gedacht, Alter Jungs, ihr klingt alle gleich, ihr wollt alle Palm aus Plastik jetzt auch, ihr wollt auch die Zahlen und sowas. Und ihr lügt euch doch alle so ein bisschen selber an die Tasche dabei. Versucht doch mal kreativ und individuell zu sein. So. Aber wenn du halt die ganze Zeit aufgrund des Marktes nur dahin guckst, was in Amerika funktioniert, um dann die Blaupause zu nehmen und es in Deutschland natürlich gut selbst gemacht. Das ist das, was ich mit dem Capital Bra Neymar-Ding, UFO-Ding meine. Das ist, wollen wir nicht darüber zu reden. Das ist, hat ein amerikanisches, englisch sprechendes Vorbild. Aber es ist ganz geil umgesetzt, wie sie es machen. So. So, nur dann nenn es das, was es ist und erzähl mir, ich reg mich immer noch über so Sachen auf, wie dieses Deutschrap und die Kreativität innerhalb dieser Szene so hochheben wollen. Also, bei aller Liebe, da will ich nicht wie ein alter Mann klingen, aber da gibt's Künstler, die das können, aber nicht in der breiten Masse, die wir jetzt im Moment haben. Und das, was Bones und Rafter gemacht haben, ist einfach eine Wahnsinns-, also mit einem Wahnsinns-Geniestreich, so finde ich, eine Empfindung, eine musikalische Empfindung, ein Zeitgeist, der besteht, nach Deutschland zu bringen und ihn umzusetzen. So.
Aber ich glaube, was Kevin am meisten damit meint, ist, dass so ein Verweilen, so ein
das sich grade, einsetzt. Es ist gerade so ein auf der Stelle laufen. Das stört mich.
Ja, aber das ist auch die generell
immer. So sich den Bauch streichen.
Das ist eine Comfortzone.
Ja, genau. Und ich frage mich halt, wann die nächste. Man kann das ja wirklich so in Phasen, Perioden runterbrechen in Deutschrap, welcher Sound gerade irgendwann verschwimmt es natürlich in was anderes. Ne? Aber ich frage mich, wann wir aus diesem Trap-Ding rauskommen wieder. So ein bisschen grob. Und das Ding ist so.
Die Frage,
mein persönliches Gefühl ist halt, dass qualitativ gerade es nicht so stark ist wie vor ein, zwei Jahren vielleicht.
Ja, weil du die alles schon gehört hast. War das neu.
Und dann hakelt es aber auch noch Gold.
Ja.
Und das dann so,
Ja, das ist aber dann, das ist das Pop-Phänomen einer ganzen Veranstaltung. Ja.
Wobei man sagen muss, wenn man sich anguckt, wer 2017, 18 mit Gold, also mit Single Gold gegangen ist, dass ich da bei keinem Song sagen würde, der darf nicht Gold gehen.
Das stimmt. Aber obwohl, was ja auch irgendwie ganz interessant ist, so hat man, wenn man jetzt so die Welle oder den Verlauf von Deutschrap so ab diesem sich wieder hochkämpfen anschaut und wie sich das stilistisch alles entwickelt hat, dann ziehe ich immer ganz gerne den Vergleich zur neuen deutschen Welle, wo wir gerade aktuell an dem Punkt sind.
Ja.
Weil
das ist ganz schön gesehen.
Es ist angefangen mit irgendwie Neudenken und Umdenken auf bestehenden Konstrukten. Dann kam irgendwann durch Künstler wie Chilo und Abdi und Konsorten so das Neuerfinden der Sprache und damit irgendwie auch wieder Jugendkultur prägen. Dann rutscht es über so Künstler wie Elguni und Young Hoon und Konsorten so in so eine Dada-Ecke rein. Und jetzt langsam aber sicher wird Deutschrap in seiner Redundanz zum neuen Schlager. So aktuell. Auch nicht von der musikalischen, wie beschreibe ich das jetzt am besten? Wie rede ich mich daraus,
Deutschrap
mit Schlager verglichen zu haben? Ich sehe von der Attitüde und von dieser Plumpheit des, die Plumpheit des Schlagers sehe ich so ein bisschen irgendwie in vielen der aktuellen Deutschrap-Hits, dass da ein Konstrukt für sich entdeckt wurde, das funktioniert und das jetzt so lange ausgereizt wird und so lange einfach den Leuten vor die Schnauze gejagt wird, bis irgendwann der Punkt kommt, an dem wirklich gemerkt wird, okay, jetzt ist der letzte Satz, jetzt ist vorbei. Und dann muss man sich wieder was Neues
überlegen. Das ist die Kuh gemolken und dann müssen wir sich
was genau.
Das Thema ist halt, dass wir uns auf sehr hohem Niveau befinden.
Komplett. Ja. Das sind aber auch Dinge, die schon vor Jahren vorausgesehen worden sind teilweise. Mhm. Also wenn man sich so Capo anguckt mit Hallo Monaco seiner Zeit, da hat er ja schon in Interviews betont, dass es halt cheesy sein muss, dass es kitschig sein muss, dass es sehr einfach ausgedrückt sein muss. Es müssen simple Gefühle, simpel ausgedrückt sein mit sehr viel Stil. Und das ist quasi das, was wir gerade haben.
Ja.
Was noch mit Schlager auch vergleichbar ist, ist wahrscheinlich, dass die einen finden es total geil und die anderen sagen, wie könnt ihr das hören? Ja. Oder die sagen, das hört sich alles gleich an, die Leute, die da nicht drinstecken. Aber auch, wenn wir davon reden, wenn schon öfter den Namen jetzt hier, wir Rapper hängen am Kotti und neben Spotify und auch den Einfluss der ganzen Spotify-Playlist, diesen Modus Mio. Und ich glaube, bei denen sehe ich so das Äquivalent zu dem, was früher die Radios gespielt haben oder das... die Playlists sind so das, die sollen so einen Querschnitt vermitteln von dem, was gerade angesagt ist. Und da laufen dann so die größten Namen.
Das ist die Hitparade von früher.
Genau.
Richtig.
Ja.
Und die sind aber eben auch, auch gar nicht so uninteressant, eben wenn du halt viele Klicks haben willst und eben Gold gehen magst mit deinem Streaming.
Und was man auch nicht vergessen darf bei diesem ganzen Streaming-Gedöns, dass ja auch sehr viele Künstler, die vor Jahren vielleicht Hits gemacht haben, jetzt durch den gesamten Streaming-Markt ja immer nochmal auch davon profitieren, dass wieder so viele Leute auf ihre Sachen zurückgreifen. Solange vergessene Songs wie zum Beispiel, keine Ahnung,
Lonely von Aiken ist Gold gegangen 2018 in Deutschland. Golddigger auch, ne?
Ja, Golddigger von Kanye West, das hat dieses Jahr die Goldhürde geknackt.
Echt?
Ja.
Ah, Tiger mit Rex City ist auch nochmal Gold gegangen, weil eben auch viel...
Zum ersten Mal
sogar. Es gibt sehr viele von diesen alten
Nostalgiefaktoren, genau. Klickst du dir irgendwas an und auf einmal hat es eine Wirkung. Die werden bei YouTube 15 Millionen Klicks haben, interessiert keinen, bei Spotify.
Die werden halt in Playlisten gestreut von irgendwelchen Vibe-Playlists, sag ich mal so, wo so dann irgendwelche bestimmten Stilistiken bedient werden und dann wird halt meinetwegen mal so eine Best of Hip-Hop 2000er Playlist gemacht. Die wird viel geklickt und dadurch profitieren ja auch ganz viele Künstler davon, die vielleicht eigentlich gar nicht so sehr mit dem Streaming-Markt oder mit der oder die schon Sachen gemacht haben, die gar nicht mehr so sehr relevant für den Streaming-Markt waren, als er aufgekommen ist.
Man muss auch beim ganzen Playlist-Thema sagen, Spotify und den Namen für Playlisten sind der Hammer, finde ich. Wenn man mal einfach so auf Browse geht und dann Playlist-Stimmung, gibt es sowas wie Guten Morgen Sonnenschein und das geht so weiter. Also das ist auch sehr unterhaltsam, wie die da ihre Playlisten benennen.
Damit weichen wir aber ein kleines bisschen vom Thema ab, würde ich sagen.
Ja, richtig.
Dann Playlisten und die Zusammenstellung ist vielleicht noch ein anderes, weil da steckt ja so viel Politik dahinter. Wir hatten das aber vorhin im Vorgespräch so ein kleines bisschen, dass da schon natürlich auch Beeinflussung stattfindet, wenn dann jemand in den Playlist positioniert wird oder halt auch gestrichen wird. So wie es jetzt, glaube ich, Kollege, glaube ich, nach Florian nee. Fahrrad, das heißt, ist das, ich bin der Meinung, Kollege hat es auch erwischt, aber vielleicht jetzt gefährliches Halbwissen.
Ja, wir waren beim US-Markt eben.
Ja, genau. Ja. Aber das hat dann ja nochmal weiteren Einfluss darauf. Deswegen wird es umso spannender zu sehen, wie Deutschrap dafür sorgt, dass auch da wieder Preise reguliert werden.
Aber wenn wir da mal reingrätschen wollen, vielleicht in das Thema, wie sind hier die Meinungen zu XXXTentacion und R. Kelly raus aus den Playlisten?
Also man muss ja sagen, dass sie nur aus den offiziellen Spotify-Playlisten gestrichen worden sind und dass ich sie zum Beispiel in meiner privaten Playliste immer noch unterbringen kann.
Ja, ja, klar. Aber
ja, es ist halt so Kunst versus Moral, ne? Es ist eine ewige Diskussion und auch einfach, kann man nicht mit Ja oder Nein beantworten. So geht einfach nicht, finde ich. Weil wo ziehst du die Grenze?
Genau, und welche Künstler trifft es jetzt? Ja. Sie haben irgendwie einen etablierteren, älteren Künstler genommen und dann wie einen jungen.
Ja.
Und exemplarisch kommt dann das ein bisschen vor.
Also halt die moralische Grenze vor allen Dingen. Ne? Also
genau. Ich finde, die Meinungsfreiheit, da sind wir dann auch mal wieder dann doch auch bei sowas wie Echo. Die Meinungsfreiheit muss schon gewahrt bleiben. Die eigentliche Problematik ist immer die eigentliche Moralgrenze, die das Ganze einordnet. Und das gilt dann auch für R. Kelly.
Ja, aber an dem Punkt, an dem Spotify es nur aus ihren Playlisten rausstreicht, aber es trotzdem für jeden anderen verfügbar macht, ist es ja einfach nur ein Zeigen des eigenmoralischen Kompass.
Genau.
So, ja. Und deswegen finde ich, man kann dem Unternehmen keinen Vorwurf machen, da den Künstler aus den Playlisten zu streichen, wenn sie sagen, hier ziehen wir unsere moralische Grenze. Am Ende muss man dann irgendwo Konsequenz wahren und alle Leute, die die moralische Grenze auf dieselbe Weise.
Das ist ja dann auch ein schmaler Grad, so, was Populismus angeht. Weil die beiden gerade so in den Schlagzeilen waren.
Ja.
So, da kommen dann natürlich auch x Leute um die Ecke und sagen, aber ey, was ist denn eigentlich mit dem und dem?
Ja.
Mhm. Und das so, kannst
genau, du kannst die Liste, du kannst nicht alle.
Genau, aber das liegt dann einfach in der Macht von Spotify. An dem Punkt, an dem sie einem Künstler die Distribution bei sich selber verwehren, da wird die Diskussion nochmal eine andere. Aber an dem Punkt, an dem sie einfach nur sagen, wir wollen in dem von uns regulierten Teil unseres Marktes quasi das für uns
nicht unterstützen,
selbst nochmal anders sehen, finde ich das vollkommen gerechtfertigt.
Lass uns mal abwarten, wenn es das erste 40 Millionen Streaming-Gold gibt. Das ist dann noch ein bisschen mehr wert als die 20 Millionen. Denn am Ende wert geht es ja auch darum, wenn jemand früher 250.000 Schallplatten verkauft hat, um eine Goldauszeichnung zu kriegen, dann war diese Goldauszeichnung ja faktisch auch richtig viel Geld wert.
Mhm.
Was sind denn 20 Millionen Streams wert? Insofern ist es vielleicht nicht so schlecht, wenn 40 Millionen Streams jetzt zumindest ein Maßstab dafür sind, dem gerecht zu werden, was früher 250.000 verkaufte Einheiten waren.
Ja.
Und man nimmt ja eigentlich auch relativ wenig, außer Anerkennung in Form eines Edelmetalls.
So, dass man sich selber kaufen muss.
Dass man sich selber kaufen muss. 400 Euro kostet, glaube ich, eine Goldplatte, wenn ich richtig informiert bin. Es wird einem ja außer diesem Fakt wenig genommen. Und wie viel ist es noch wert, wenn neben dir noch 20 andere Kollegen im Jahr Gold gehen?
Genau, du willst halt nicht, ne? Man sagt ja,
du willst dich damit ja profilieren.
Also wirtschaftlicher und künstlerischer Art soll eine Goldplatte dich eben hervorheben, also sagen. Und genau, wenn halt sich die Streamingzahl verdoppelt innerhalb von einem Jahr, kann man halt einfach auch innerhalb von 4 Jahren sagen, gut, passen das da mal an. Und ich bin mir halt auch sicher, da sitzen auch Erhebungsinstitute dran und die werden das schon seit Jahrzehnten anpassen. Und die mussten sich dann eben erst so rantasten von den CD-Verkäufen auf den Streamingmarkt, eben deutlich dynamischer zu sein scheint. Natürlich gerade immer noch im Aufbau ist. Ich meine, wann gab es das zuletzt in der Musikindustrie, dass sich ein neuer Absatzmarkt entwickelt hat?
Der vor allen Dingen noch weniger vorhersehbar ist, als es zu Zeiten des MP3-Downloads
gerade weil stimmt, das alles ja, noch keine schwarzen Zahlen schreibt. Ja, so, das genau. ist halt so super. Und dieser Gang an die Börse und so weiter, wenn wir jetzt mal explizit Spotify rausziehen, weil das auch der Streaming-Anbieter ist mit dem meisten Marktanteil und man kann bei ihm die Zahlen einsehen. Also das ist halt auch, deswegen reden wir so viel darüber. Da weiß man ja einfach nicht, wo die Reise hingeht, ne? Wie es in 5 Jahren aussieht. Deswegen.
Ich glaube, wir werden in 1-2 Jahren mal wieder da sitzen und nochmal über Streaming reden oder dann können wir mal eine Zusammenfassung machen über die Anzahl der Goldauszeichnungen im Jahr 2018. Das machen wir zum Jahresende.
Bis dahin sind wahrscheinlich die MP3-Downloads auch Geschichte, würde ich mal mutmaßen.
Ja, bald krass, vorbei.
Alter. Es wird eben auch nochmal richtig spannend, wenn YouTube loslegt, weil wir wissen alle, wie viele Klicks die Rapper bei YouTube machen. Und sobald die dann auch noch rübersiedeln in den Streaming-Markt in Deutschland, das kann auch nochmal viel verändern.
Okay. Ja. Lassen wir uns überraschen. Danke für die kleine Runde. Ich glaube, genug Fakten geliefert und ich hoffe, wir haben einen kleinen Beitrag dazu geleistet, dass ihr da draußen noch ein bisschen mehr über das Thema Bescheid wisst. Wir können es ja mal so machen, wenn ihr Lust und Interesse daran habt, dass wir häufiger sowas machen, sagt uns doch auch mal selber, was ihr meint, worüber wir mal ein bisschen uns ausführlich informieren sollten und damit dann Yannick und Peter und Kevin ihre, ihr wüsstet, wie das hier aussieht, Laptops und groß gemachten Notizen alle mitschleppen, um hier mit Fakten zu schlaumeiern. Also wenn euch da noch irgendwas einfällt, was ihr gerne mal wissen wollt oder worüber wir diskutieren sollten, sagt uns Bescheid. Schreibt uns eine Mail oder kommentiert es in den Kommentaren. Schöne Doppelung. Auf allen sozialen Netzwerken. Ansonsten sage ich danke, ihr drei.
Danke für die Einladung.
Bitte gerne.
Ich muss auch noch, wenn du gerade schon so einen kleinen Appell geliefert hast, ihr helft uns wahnsinnig damit, wenn ihr uns, egal wo ihr uns gerade gehört habt, abonniert und so Bewertungen schreibt, gerade bei iTunes, wenn wir da hochgespült werden durch Kommentare und so und Follower, hilft uns das enorm, wenn ihr das hier gut findet, was wir machen.
Würde mich freuen. Das ist dein Teil dann. Das musst du mal machen. Ja. Lass ein Like
da. Wir machen zu wenig Werbung.
Lass ein Like da. Was auch immer. Ich bedanke mich. Ich muss weitermachen. Auf bald.
Schreibt einen Kommi.
Ja. Ciao, ciao.
Ciao. Tschüss.